Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, hier zu sein. Meine Eltern haben mir früher, als ich ein Kind war, gerne Bibelgeschichten erzählt. Und es gibt eine Geschichte, die mich besonders angesprochen hat, die mir besonders im Kopf geblieben ist. Und zwar die Geschichte von Salomo. Gott hat ihn gefragt, was er haben will. Und er hat Weisheit gewählt. Und das war voll schlau. Das war viel besser, als wenn er sich Geld oder Macht gewünscht hätte, weil das hat er durch seine Weisheit dann eh bekommen. Als ich dann in der Schule irgendwann mal von griechischer Mythologie gehört habe, habe ich auch gehört, dass so 100 bis 200 Jahre nach Salomo eine Geschichte aufkam, die davon handelte, dass Göttinnen einen Menschen gefragt haben, wer denn die Schönste ist. Und er sollte eine Entscheidung treffen und diese Göttinnen haben ihn versucht zu bestechen, haben ihm wählen lassen im Endeffekt, ob er Reichtum haben will, Weisheit oder die schönste Frau der Welt. Er entschied sich für die schönste Frau der Welt, was dann zu einem jahrelangen Krieg, dem Trojanischen Krieg, geführt hat. Die Moral war da klar, er hätte mal besser, weiser entscheiden sollen. Am besten wäre gewesen, wenn er die Weisheit gewählt hätte. Als ich dann irgendwann meine Schule beendet habe, musste ich mich orientieren, was will ich eigentlich so machen in meinem Leben, welchen Beruf möchte ich lernen. Und da war mir ein großes Gebetsanliegen, dass Gott mir Weisheit schenkt. Als ich dann irgendwann eine Freundin kennengelernt habe, wollte ich wissen, wie ich mich am besten in unserer Beziehung verhalten soll und wie ich weise handeln kann und wie wir stärker zusammenwachsen können, wie unsere Liebe noch größer wird. Ich habe um Weisheit gebetet. Als ich dann angefangen habe zu studieren, war ich erstmal überfordert und ich habe um Weisheit gebetet. Bei jeder großen Entscheidung, die ich treffe oder zu treffen habe, habe ich mir vorgenommen, dass ich Gott um Weisheit frage. Und ich bin mir sicher, dass ich hier nicht der Einzige im Raum bin, dass es vielen hier auch ähnlich geht. Wir erbeten von Gott Weisheit, um gute Entscheidungen zu treffen. Wir erbeten Weisheit, um gute Beziehungen zu führen. Wir erbeten Weisheit, um Verantwortung zu übernehmen, um im Job weiterzukommen, um in Streitsituationen einen klaren Kopf bewahren zu können. Oder wenn wir zum Beispiel umziehen, wenn eine neue Lebenssituation auf uns zukommt, brauchen wir Weisheit. Und wir singen sogar davon, dass wir Gott bitten, dass er uns Weisheit und Mut schenkt. Aber was ist Weisheit überhaupt? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern ich möchte gerne von euch eine Definition hören. Wie würdet ihr Weisheit definieren? Was ist weise? Ergebnisse zu erzielen, und zwar nicht mehr mit Kraft, sondern mit Verstand. Danke, ja. Okay, kein Wissen allein, sondern auf den Glauben bezogen, nur auf den Glauben bezogen. Danke. Ja. Dankeschön, ja. Dass man bewusst Entscheidungen trifft und zwar auch, wie man sich fühlen möchte. Danke, ja. Hier eine zweite Definition von dir. Okay, du differenzierst nochmal zwischen Weisheit und Verstand. Eine letzte Wortmeldung, dann komme ich wieder dran. Ja, bitte. klug zu leben, vom Ende auch das Leben zu betrachten, ist weise. Vielen Dank. Wir alle haben ein Bild im Kopf, was Weisheit bedeutet, und haben so eine Definition für uns, wie wir Weisheit in unserem Leben anwenden würden, wie wir weise leben wollen. Und es gibt auch in der Bibel verschiedene Definitionen, und ich möchte eine heute mit euch lesen. Und diese Definition steht nicht in den Sprüchen. Ich möchte aus Jakobus lesen. Jakobus definiert das im Neuen Testament, definiert, was Weisheit bedeutet. Und zwar steht dieser Bibeltext in Jakobus Kapitel 3. Und da möchte ich den Abschnitt von Vers 13 lesen, aber ich fange erstmal mit Vers 13 an und werde Stück für Stück dann weiterlesen. Jakobus 3, Vers 13. Da spricht er: Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Also hier definiert Jakobus den Begriff Weisheit noch nicht. Er fragt erstmal, wer ist weise unter euch? Und im Gegensatz zu mir ist das jetzt keine Frage, auf die wir alle antworten sollen, sondern eine Frage, auf eine rhetorische Frage. Er möchte nicht, dass wir jetzt antworten, sondern er möchte gleich weiterreden und sagt es nicht, sondern tut es. Zeige, wenn du weise bist. In den Versen vorher ging es Jakobus um das Reden. Er sagt, dass die Zunge sowohl Gutes als auch Böses tun kann. Mit der Zunge können wir Gott loben und wir können Menschen verfluchen. Und Jakobus sagt, dass das eigentlich widernatürlich ist. In der Natur gibt es sowas eigentlich nicht. Aus einer Quelle kann entweder süßes oder salziges Wasser kommen. Und Feigenbäume können entweder Feigen bringen, aber keine Oliven. Und wir Christen sollen mit unserer Zunge auch nur gute Sachen machen und keine schlechten Sachen. Wie aus einem Feigenbaum nur Feigen kommen können und aus einem Weinstock immer nur Weintrauben, so sollen aus einem Christen immer nur Christliches kommen. Wir sollen aber nicht nur christlich reden, sondern auch danach handeln. Und wenn Jakobus jetzt über die Weisheit redet, dann möchte er, dass wir es zeigen, statt einfach nur darüber zu reden. Die Zunge kann ja nämlich trügerisch sein. Man kann mit ihr loben oder fluchen. Deshalb soll man auf diese Frage jetzt nicht antworten und sagen, ja, doch, ich bin weise. Sondern jeder, der sich für weise hält, sagt er als erstes, soll Werke der Sanftmütigkeit zeigen. Interessant ist, dass hier die Sanftmütigkeit gezeigt werden soll, nicht die Weisheit. Die Weisheit zeigt sich durch die Sanftmütigkeit. Das heißt, wir sollen Werke der Sanftmütigkeit machen. Das ist weise, oder anders gesagt, jedes Werk, das nicht mit Sanftmut getan wird, ist nicht weise. Und das ist das, was Jakobus als nächstes sagen möchte. Ich lese die Verse 14 und 15. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Also, jetzt definiert er, was Weisheit ist. Aber er sagt als erstmal, was Weisheit nicht ist. Er stellt hier einen Kontrast her und beschreibt das Gegenteil von einer weisen Person. Neid und Selbstsucht im Herzen zu haben, führt dazu, dass man sich rühmt und sich selbst belügt. Und wir sollen dem Neid und der Selbstsucht nicht nachgeben und wir sollen aufhören, uns zu rühmen und uns zu belügen. Weisheit ist nicht neidisch und nicht selbstsüchtig. Zumindest ist das nicht die Weisheit von oben. Die Weisheit, die neidisch und selbstsüchtig ist oder ich sage es mal mit meinen Worten, die Weisheit, die egoistisch ist, die ist irdisch, seelisch, dämonisch. Oder in der neueren Luther-Übersetzung heißt es irdisch, menschlich und teuflisch. Das finde ich ein bisschen leichter zu verstehen. Egoistisch zu leben ist die Weisheit von der Welt, ist eine menschliche Weisheit, aber auch eine teuflische. Wer die besten Entscheidungen für sich selbst treffen kann oder wer sich selber mit seiner Weisheit bereichern möchte, wer immer mehr haben will, der ist nach dieser Definition weise, aber weise vor der Welt, weise vor sich selber, vor den Menschen, und der ist nach der Definition, die der Teufel geben würde, auch weise. Jakobus hat hier jetzt noch eine zweite Aufforderung. Nach der Aufforderung, Sanftmütigkeit zu zeigen, fordert er die Leute auf, die sich weltlich gesehen für weise halten, sich selber nicht zu belügen. Das ist nämlich nicht die Weisheit von oben. Und es liegt jetzt an uns zu entscheiden, welche Weisheit wir wählen möchten. Die irdische, menschliche, teuflische oder die Weisheit von oben. Ich lese weiter. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Er begründet jetzt seine Aussage, die er vorher getroffen hat. Neid und Selbstsucht führt zu Unordnung und bösen Taten. Und das so zu leben, ist definitiv nicht weise, zumindest nicht für Gott. Aber wenn wir jetzt wissen, was Weisheit von oben nicht ist, bleibt immer noch die Frage, was ist denn jetzt echte Weisheit von oben? Was ist jetzt die Definition, die Jakobus uns geben würde? Was bedeutet es, wirklich weise zu leben? Und möchte ich den Vers 17 lesen. Da steht, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, ist unparteiisch und frei von Heuchelei. Hier sagt Jakobus, was Weisheit wirklich ist. Weisheit von oben ist rein. Gemeint ist hier jetzt nicht, dass man äußerlich sauber ist, sondern wer weise ist, der hat ein reines Gewissen. Der lebt so, dass er sich nichts selbst vorwerfen muss. Und er geht mit anderen Leuten so um, dass sie ihm nichts vorwerfen können. Weisheit von oben ist außerdem friedfertig. Es geht bei der echten Weisheit von oben nicht darum, selbst gut dazustehen, sondern anderen Leuten Frieden zu bringen. Dass wir deeskalieren statt zu streiten, dass wir verbinden statt zu spalten, dass wir anderen Menschen helfen, auch inneren Frieden zu bekommen. Denn die Weisheit von oben ist auch gütig. Sie hat den Blick auf die anderen und fragt sich, was kann ich dir Gutes tun? Wie kann ich dir helfen? Und wo werde ich gebraucht? Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen. Wir brauchen uns nicht zu rechtfertigen, wenn wir kritisiert werden. Wir können von anderen lernen und Kritik annehmen. Das ist vor allem besonders schwer, wenn die Kritik nicht unbedingt freundlich gemeint ist. Aber wer nach dieser Definition weise ist, der hält sich nicht für etwas Besseres als die anderen, sondern er bleibt demütig und er fragt nach Feedback. Weisheit von oben ist außerdem voll Barmherzigkeit. Weisheit hat Mitleid und fühlt mit den Menschen mit und handelt auch dementsprechend. Wer weise ist, der hilft den anderen Personen, denen es nicht so gut geht. Das ist für Jakobus sogar der wichtigste Punkt in dieser Aufzählung. Er benutzt hier lauter Adjektive, um zu beschreiben, was Weisheit eigentlich ist. Und auch die Begriffe lässt sich etwas sagen oder frei von Heuchelei, was später kommt, sind im Griechischen eigentlich Adjektive. Wir im Deutschen haben nicht die passenden Worte in unserer Sprache, um das genauso auszudrücken, müssen es deswegen etwas umschreiben. Aber Jakobus benutzt hier lauter Adjektive. Aber an dieser Stelle sagt er nicht einfach nur, Weisheit ist barmherzig, sondern Weisheit ist voll von Barmherzigkeit und guter Früchte. Bei diesen beiden Punkten durchbricht er so ein bisschen diese Aufzählung, die er hatte, diese Aneinanderreihung von lauter Adjektiven, um zu sagen, dass das hier das Eigentliche ist, das Herzstück der Weisheit. Die Weisheit ist voll Barmherzigkeit und voll von guten Früchten. Entschuldigung. Dieses Mitleid, was barmherzige Menschen empfinden, soll umgesetzt werden. Es geht Jakobus schon von Anfang an darum, nicht nur über Weisheit zu reden, sondern durch Werke der Sanftmütigkeit zu zeigen. Wir sollen aktiv werden, wir sollen handeln, wir sollen gute Taten tun. Wer Menschen hilft, wer dazu beiträgt, dass die Welt ein Stück besser wird, der lebt wirklich weise nach dieser Definition. Weisheit von oben ist außerdem unparteiisch. Weisheit lässt sich nicht von irgendeiner Seite einnehmen. Wer weise ist, der streitet nicht darüber, über irgendwelche Sachen. Wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Haben die Konservativen Recht oder die Liberalen, haben die Leute Recht, die lieber Gottesdienst eine Stunde früher haben wollen oder doch lieber eine Stunde später beginnen wollen. Die Leute, die den Teppich blau haben wollen oder lieber rot. Wer weise ist, der vermittelt zwischen diesen Gruppen. Und zum Abschluss von dieser Aufzählung sagte, dass Weisheit frei von Heuchelei ist. Und das ist häufig der erste Kritikpunkt, den Jugendliche an der Gemeinde häufig auszusetzen haben, was sie stört. Das ist nicht unbedingt unsere Theologie oder das, was wir predigen, sondern das, was wir nicht tun, obwohl wir darüber predigen. Das ist vielleicht auch der schwerste Punkt aus dieser ganzen Liste, weil wenn wir das lesen, stimmen wir eigentlich allen zu. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass wir meilenweit davon entfernt sind, das alles wirklich umzusetzen. Deswegen ist es ja auch nicht unsere Weisheit, die hier beschrieben wird, sondern die Weisheit von oben. Und an dieser Stelle muss man sagen, wir brauchen diese Weisheit von oben. Diese Aufzählung zeigt uns auch ein bisschen unsere Sünden auf, wo wir es nicht schaffen, weise zu leben. Wo wir es im besten Fall geschafft haben, weise nach der Definition der Welt, nach der menschlichen Definition oder nach der teuflischen Definition zu leben. Aber nicht nach der Weisheit von oben. Und ich möchte diese Aufzählung noch einmal lesen. Und vielleicht gibt es einen Aspekt, der euch jetzt besonders anspricht, wo ihr sagt, das möchte ich mir jetzt mal vornehmen, weise zu leben, so zu leben, das möchte ich tun. Weisheit von oben ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Diese Aufzählung von Eigenschaften, was Weisheit von oben wirklich ist, wird hier am Ende als die Frucht der Gerechtigkeit zusammengefasst. Und diese Frucht wird denen gesät, die Frieden stiften. Wer diese Aufzählung umsetzt, der kann sich zwar damit nicht seine Erlösung verdienen. Jakobus wird da manchmal falsch verstanden, aber das sagt er hier nirgends. Jakobus betont immer wieder, dass es ihm wichtig ist, wie wir miteinander umgehen. Und er möchte uns zeigen, wie wir miteinander umgehen sollen. Paulus wird häufig als großer Gegner von Jakobus dargestellt. Und Paulus hat sich von dieser Aufzählung inspirieren lassen. Er schreibt in dem Galaterbrief, ein paar Jahre später. Und der Galaterbrief wird häufig als Gegenteil zu Jakobus angesehen, weil Paulus in dem Galaterbrief über die Gerechtigkeit aus Glauben spricht und das theologisch erklärt und weil er im Galaterbrief über die Leute schimpft, die meinen, sich mit der Gerechtigkeit selbst vor Gott irgendwas zu erarbeiten. Und in diesem Galaterbrief, der eben nach dem Jakobusbrief geschrieben wird, spricht Paulus von der Frucht des Heiligen Geistes statt von der Frucht der Gerechtigkeit, wie es Jakobus hier sagt. Und er benutzt sehr ähnliche Worte wie Jakobus. Und er stellt klar, dass diese Frucht vom Heiligen Geist kommt, dass wir diese Frucht nicht selber erarbeiten können, aber dass Gott diese Frucht in uns wachsen lassen möchte. Und noch ein paar Jahre später, als der Galaterbrief ist, hat Paulus einen anderen Brief geschrieben, den Korintherbrief. Und in dieser Gemeinde in Korinth gibt es viele Streitigkeiten, viele Sachen, die Paulus auszusetzen hat, die er an der Gemeinde bemängelt. Und an diese Gemeinde schreibt er dann eines der bekanntesten Kapitel der Bibel. Er schreibt nicht über die Weisheit, er schreibt über Liebe. Und in diesem Kapitel über Liebe definiert er, was Liebe eigentlich bedeutet. Und er fängt so an, dass er erstmal sagt, was Liebe nicht ist. Er sagt, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Und nachdem er gesagt hat, was Liebe nicht ist, sagt er, was Liebe denn eigentlich ist, nämlich sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Paulus benutzt hier keine Adjektive, so wie Jakobus, sondern Paulus benutzt hier Verben. Auch die Worte, die ich jetzt nicht vorgelesen habe, die vorher schon kommen, langmütig und gütig, die die Liebe beschreiben, sind im Griechischen eigentlich keine Adjektive, sondern Verben. Wir im Deutschen haben hier auch hier keine passenden Wörter und müssen das ein bisschen umschreiben. Aber was Paulus sagen möchte, ist, dass die Liebe eigentlich mit Tätigkeitswörtern beschrieben werden muss, keine Eigenschaftswörter. Paulus möchte sagen, dass die Liebe kein Zustand ist, keine Eigenschaft, die wir haben können oder eben nicht, sondern die Liebe ist eine Aktion. Liebe muss getan werden, erst im Tun zeigt sich echte Liebe. Wir sollen im Umgang miteinander liebevoll umgehen. Und das zu tun, ist die Frucht des Geistes, die in uns wächst, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Oder wie Jakobus es sagen würde, das ist Weisheit von oben. Wir beten häufig um Weisheit. Jedes Mal, wenn wir eine große Entscheidung zu treffen haben, wenn in unserem Leben eine große Veränderung auf uns zukommt, wenn wir zum Beispiel die Schule abgeschlossen haben, ein neues Studium beginnen, wenn wir in eine Beziehung treten. Wir erbeten Weisheit, um Verantwortung zu übernehmen, um im Job weiterzukommen, um in Streitsituationen den klaren Kopf zu bewahren. Und wir singen sogar davon und bitten Gott, dass er uns Weisheit schenkt und uns Mut schenkt. Aber ich glaube, dass wir immer noch zu wenig um echte Weisheit von oben bitten. Wir bitten häufig um Weisheit für uns, für unsere Familie, für die Leute, mit denen wir umgehen. Aber vergessen dabei, dass es bei der Weisheit eigentlich vor allem darum geht, dass wir liebevoll mit anderen Menschen umgehen. Wir brauchen mehr Weisheit. Und Gott verspricht uns diese Weisheit. Gleich am Anfang des Jakobusbriefs schreibt er, Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten und lasst uns Gott diese Weisheit erbeten. Lieber Gott, danke, dass wir dein Wort lesen können und dass wir daraus weise werden können. Und lieber Gott, vergib uns, wenn wir meilenweit davon entfernt sind, wirklich weise nach deiner Definition zu leben. Und lieber Gott, lass in uns diese Frucht wachsen, dass du uns diese Weisheit von oben schenkst. Du hast zugesagt, dass wenn wir dich bitten, dass du uns echte Weisheit schenkst. Und wir bitten dich, dass du uns deine Weisheit von oben schenkst, damit wir gut mit anderen umgehen, damit wir Frieden stiften und damit wir uns gegenseitig lieben. Danke dafür. Amen.